Durch die Apostelgeschichte und die Briefe des Paulus wissen wir, dass Paulus fast nie alleine war. Er hatte viele Mitarbeiter. 41 Namen können wir finden, die in irgendeiner Form mit Paulus zusammengearbeitet haben. 15 von denen auch über einen längeren Zeitraum, sehr regelmäßig. Und sie alle haben eine wichtige Rolle im Leben von Paulus gespielt und waren ihm auch ein Trost, eine Hilfe, eine Unterstützung. Doch ich bin der Meinung, es gibt einen Mitarbeiter, der Paulus von außergewöhnlichem Nutzen war. Einer der engsten, vertrautesten und auch hilfreichsten Mitarbeiter des Paulus. Es ist sogar anzunehmen, dass er die längste Zeit von allen Mitarbeitern mit Paulus zusammenwirkte. Wohl um die 25 Jahre dienten sie gemeinsam. Und dennoch wissen wir nur wenig über ihn. Sein Name kommt in der ganzen Apostelgeschichte nicht ein einziges Mal vor. Dieser Mitarbeiter wird weder in der Bibel noch in der Kirchengeschichte besonders geehrt. Dabei war er vielleicht einer der wirksamsten Missionare unter den Begleitern von Paulus. Dieser junge Mann hat außergewöhnliche Dienste zur Ehre des Herrn ausgerichtet. Und ich bin mir sicher, Paulus dankte Gott mindestens für diese 5 Charaktereigenschaften seines Mitarbeiters, die wir uns heute anschauen wollen. Er ist standhaft, er ist hingegeben, er ist zuverlässig, er ist tapfer und er ist selbstständig. Welcher Mitarbeiter mag das wohl sein? Ich rede von Titus. Titus war ein gebürtiger Grieche und auch heidnisch erzogen. Wir haben heute in der Morgenpredigt schon davon gehört. Der Name Titus bedeutet der Geehrte oder der Ehrenvolle. Titus' Eltern dachten bei dem Namen wahrscheinlich an den Feldherren Titus Flavius Vespasian, der sich zur Zeit von Titus' Geburt durch seine Siege in Britannien einen großen Namen machte. Und für das Römische Reich Ehre brachte. Aber unser Titus wurde kein Feldherr, er wurde auch kein besonders gerühmter Mann unter den Menschen. Doch durch die Predigt von Paulus wurde Titus gläubig. Darum nennt ihn Paulus in Titus 1, Vers 4, Titus, mein echtes Kind nach dem gemeinsamen Glauben. Titus wurde kein besonders Geehrter unter den Menschen, aber er wurde ein Gefäß zur Ehre. In den Augen Gottes. Ein Arbeiter zur Ehre des Herrn. Er kehrte dem Götzendienst und der weltlichen Ruhmsucht den Rücken zu und diente mit seinem Leben dem lebendigen Gott. Titus war ehrenvoll, denn er suchte nicht seine eigene Ehre, sondern er diente als ein Arbeiter zur Ehre des Herrn. Und wir erfahren durch die Briefe des Paulus von 5 verschiedenen Orten, in denen Titus wirkte. Und jeder einzelne Ort gibt uns einige Hinweise auf Titus' Charakter und seinen Dienst als Mitarbeiter von Paulus. Darum wollen wir uns heute einmal anschauen, Titus, der Ehrenvolle. Erstens, standhaft in Jerusalem. Das allererste, was wir über Titus erfahren, finden wir in Galater 2. Wie gesagt, wir haben es heute Morgen schon betrachtet. Hier schreibt Paulus ja den Galatern darauf, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm Titus mit mir. Schon kurz nach Titus' Bekehrung nimmt Paulus ihn mit nach Jerusalem. Doch das war keine fröhliche Reise, sondern Barnabas und Paulus wurde ja vorgeworfen, sie vertreten ein zu freies Christentum. In Jerusalem hieß es, sie hätten keine angemessene Hochachtung gegenüber dem Gesetz und der dazugehörigen Normen wie der Beschneidung. Es kam zu einem Streit, wie die Missionare mit den bekehrten Heiden umgehen sollten. Müssen die Heiden erstmal Juden werden, damit sie Christen sein können? Müssen sich beschneiden lassen und sich an das jüdische Gesetz halten, damit auch sie die Vergebung Gottes erfahren können? Also reisten Paulus und Barnabas nach Jerusalem und sie nahmen den jungen Titus mit. Einen Neubekehrten. Warum? Und Titus kam nicht mit, um eine christliche Konferenz zu erleben oder um die großen Prediger in Jerusalem zu hören. Er kam auch nicht, um Autogramme von den Aposteln zu sammeln. Paulus und Barnabas nahmen Titus als ihr theologisches Argument mit. An Titus zeigten sie, wie sie das Evangelium verstehen. Denn anders als bei Timotheus später hat Paulus darauf bestanden, dass Titus nicht nach jüdischem Brauch beschnitten werden darf. Sie nahmen Titus als Repräsentant der Heidenchristen mit, die nicht am Fleisch, aber doch am Herzen beschnitten sind. Der unbeschnittene junge Heidenchrist Titus war gegenüber den Judaisten der Gemeinde in Jerusalem ein bewusstes Zeichen dafür, dass die Heiden nicht erst Juden werden müssen, um dennoch ganz Teil der Gemeinde Christi zu werden. Und obwohl es offensichtlich einige gab, die Titus überreden wollten, sich den jüdischen Bräuchen unterzuordnen, erkannte die Gemeinde in Jerusalem die christliche Freiheit von den jüdischen Zeremonien an. Paulus schreibt deswegen weiter an die Galater in Kapitel 2, Vers 3, aber nicht einmal Titus, der mit mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Wir sehen also deutlich, Titus war kein ängstlicher Mann. Er ging nach Jerusalem und war bereit, als Zeuge für die Freiheit des Evangeliums sogar Widerstand und Anfeindung aus dem eigenen Lager zu erdulden. Den Christen aus der Muttergemeinde in Jerusalem. In so einer Situation als junger Christ standhaft zu sein, das bedarf einiges. Er war standhaft, denn diese theologische Erkenntnis war ihm wichtig. Paulus wird ihm genau erklärt haben, warum es nützlich ist, dass er mitkommt. Christliche Lehre war ihm wichtig und er war bereit, dafür kräftig einzustehen. Gott bereitete Titus zu einem standfesten Mann, der für die Wahrheit des Evangeliums eintrat und so Gott ehrte. Ähneln wir darin Titus? Ist uns christliche Lehre wichtig, so dass wir in den klaren Lehren der Schrift standhaft, widerstandsfähig sind, auch wenn es ungemütlich ist, auch wenn wir vielleicht mit manchen Vorwürfen zu kämpfen haben, selbst wenn uns solche ablehnen, die uns lieb sind oder mit denen wir doch eigentlich Gemeinschaft haben sollten. Zweitens, hingegeben in Korinth. Als nächstes erfahren wir im zweiten Korintherbrief wieder von Titus. Paulus hatte 1,5 Jahre in Korinth gearbeitet. Er hat dort etwas aufgebaut. Er hat die Gemeinde betreut. Diese Gemeinde lag Paulus wirklich am Herzen. Aber es war auch eine der kompliziertesten Beziehungen, die der Apostel mit einer Gemeinde hatte. Nachdem Paulus abgereist war, schickte er zunächst seinen Mitarbeiter Timotheus nach Korinth, um einmal zu schauen, wie läuft es dort, wie geht es dort zu. Und als Timotheus zurückkommt, berichtet er von desaströsen Zuständen in Korinth. Ein Teil der Gemeinde schlug einen völlig anderen Kurs ein und wollte sich von Paulus lossagen. Die Zustände waren höchst bedenklich. Einige aus der Gemeinde nahmen an Götzenopfern teil und scherten sich nicht, wie andere in der Gemeinde damit umgehen konnten. Andere trieben Unzucht in so extremer Weise und wurden dennoch nicht einmal von der Gemeinde zurechtgewiesen. Wieder andere vernachlässigten ihre Ehepartner in einer falschen Vorstellung von Geistlichkeit und der Gottesdienst war ein riesiges Chaos. Alle sprachen durcheinander. Es gab keine Ordnung. Es kursierten auch ganz verdrehte Vorstellungen über die Auferstehung in der Gemeinde, wann sie stattfindet oder in was für einer Form sie zu interpretieren ist. Paulus schreibt einen Brief und er besucht die Gemeinde auch noch einmal kurz. Aber das konnte die Probleme noch nicht klären. Paulus erlebt viel Traurigkeit und Gegenwehr, so dass er sogar seinen Besuch abbricht und wieder geht. Darum entschließt er sich, einen sehr harten und deutlichen Brief zu schreiben, allerdings unter vielen Tränen, wie er zugibt. Dieser Brief uns ist heute nicht mehr erhalten, doch er warnte die Korinther offensichtlich vor dem Gericht Gottes, wenn sie nicht Buße tun. Es ist also eine sehr ernste, angespannte und brenzliche Lage. Es geht Paulus um die Existenz der Gemeinde, die ihm so viel bedeutet, in die er so viel hinein investiert hat, so viel Kraft und Zeit. Eine Gemeinde, die er herzlich liebt, trotz all ihrer Mängel. Doch Paulus schickt diesen Tränenbrief nicht wieder mit Timotheus. Diesmal schickt er Titus, diesen Brief zu überbringen. Er soll diesen Brief der ernsten Warnung und der Drohung an die Gemeinde in Korinth übermitteln und auch helfen, direkt die Probleme dort anzugehen. Nun, das war kein dankbarer Job. Es ist eine sehr schwierige, harte und verantwortungsvolle Aufgabe. Da, wo selbst Paulus, als er die Gemeinde besuchte, die Zustände nicht ordnen konnte, sondern seinen Besuch abbrechen musste, wo er so verzweifelt war, dass er einen Tränenbrief schreibt und im 2. Korinther bekennt, es gab sogar eine Zeit, da hat er gezweifelt, ob das richtig war, was er geschrieben hat, ob das so nützlich war. In so einer fast hoffnungslosen Situation schickt er Titus nach Korinth. Für Paulus war das eine absolute Herzensangelegenheit und Paulus war so beunruhigt und so aufgeregt, so angespannt, dass er gar nicht abwarten konnte, endlich von Titus wieder zu hören, wie die Gemeinde in Korinth nun auf diesen Brief reagiert hat. Als er Titus nicht gleich fand, konnte er nicht länger ruhig warten und er reiste Titus entgegen, wie er in 2. Korinther 2, Vers 12 schreibt. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Also er hatte die Gelegenheit, in Troas zu evangelisieren und er merkte, ich hatte keine Ruhe, ich musste dem Titus entgegenreisen. Ich wollte unbedingt wissen, wie dieser Brief in Korinth aufgenommen wurde. Und in Mazedonien auf halber Strecke trifft er endlich Titus. Und dieser bringt erstaunliche Nachricht. Die Korinther sehen ihre Fehler ein, sie sind ganz betrübt und sie tun Buße. Und sie sehnen sich danach, Paulus wiederzusehen. Ja, Titus' Mission war erfolgreich. Durch den Brief und seine weise Ermahnung und Ermutigung konnte er diese schwierige Situation entschärfen. Und Paulus, er war so erleichtert, dass er gleich den 2. Korintherbrief schreibt und Titus wieder diesen Brief gibt und wieder zurücksendet nach Korinth. Hier lesen wir in 2. Korinther 7, Vers 5. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber der, der die Niedrigen tröstet, Gott, tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Wir gewinnen hier einen Einblick in das Herz von Paulus und wie er bei all seinen anderen Anfechtungen, bei all seinen anderen Problemen, oh, was für ein Trost dieser Titus ihm geworden ist, durch das, was er in der Gemeinde in Korinth wirken konnte. Und dann in Vers 13 heißt es, deswegen sind wir getröstet worden. Außer unserem Trost aber freuten wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Titus hat bewiesen, wie weise und sorgfältig er auch diese höchst schwierigen Verhältnisse ansprechen und bereinigen konnte. Und Paulus sagt, sein Herz ist euch besonders zugetan. Er ging nicht irgendwie so als ein grober Zuchtmeister oder ein Inquisitor nach Korinth und prügelte den allen Gehorsam ein. Er sagt, er ist getröstet worden durch euch. Das, was er bei euch gesehen hat, das hat ihn selber so bewegt und so eine Liebe in ihm produziert, dass er so freundlich von euch spricht. Euch selbst ins Herz geschlossen hat bei diesem kurzen Besuch. Titus selbst hatte große Liebe für die Gemeinde. Nicht zuletzt wegen dieser echten Hingabe war sein Auftrag so erfolgreich. Titus ist standhaft in der Lehre, aber auch hingegeben und liebevoll im Gemeindedienst. In den schwersten und herausforderndsten Aufgaben konnte Titus Christus ehren, da er hingebungsvolle Liebe für seine Gemeinde hatte. Er war nicht auf sein Ansehen, auf seinen Vorteil aus, sondern er diente der Gemeinde mit aller Kraft und mit Eifer zur Ehre des Herrn. Lasst uns auch daran lernen, wie wunderbar Standhaftigkeit und Liebe zusammenwirken können, wie wir es auch heute Morgen betrachtet haben, und zwar zum Wohl der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Drittens, zuverlässig auf Kreta. Den Titusbrief schreibt Paulus, während Titus auf Kreta arbeitet, dieser kleinen Insel oder größeren Insel im Mittelmeer. Paulus schreibt in Titus 1, Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Offensichtlich missionierte Paulus gemeinsam mit Titus auf Kreta, nachdem er aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom, die am Ende der Apostelgeschichte beschrieben wird, zunächst freigelassen wurde. Doch als auf Kreta durch den gemeinsamen Dienst von Paulus und Titus Gemeinden entstanden, musste Paulus weiterreisen. Und dann schreibt er ihm diesen Brief und sagt, ich habe dich zurückgelassen, aber du sollst jetzt in all den Gemeinden, die wir gemeinsam gegründet haben, Älteste einsetzen. Und das, was noch mangelt, das, was noch fehlt, dort in Ordnung bringen. Das war wieder eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Die Ältesten haben einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlergehen und auf die Lehre einer Gemeinde. Doch nicht nur wegen dieser Verantwortung war es eine große Aufgabe, die zeigt, wie sehr Paulus Titus vertraut hat. Die Kreter selbst waren allseits bekannt als ein sehr schwieriges, widerspenstiges und auch betrügerisches Volk. Paulus bestätigt das ja im Titusbrief, indem er den Philosophen Epimenides in Titus 1, Vers 12 zitiert, der sagte, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und Paulus kommentiert, dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Auch viele andere Zeitgenossen geben ähnliche Kommentare ab. Zum Beispiel der griechische Geschichtsschreiber Polybios. Er sagt über die Kreter, es gibt keinen betrügerischeren Lebensstil als den der Kreter. Und kein Führungssystem ist untauglicher als ihres. Und an einer anderen Stelle sagt er, die Kreter sind das einzige Volk auf der Welt, für die keine Form der Bereicherung schändlich scheint. Für die ist jede Form, sich irgendwie zu bereichern, akzeptabel. Scheint alles bei denen erlaubt zu sein. Paulus hat Titus auf Kreta zurückgelassen, um in diesem betrügerischen Volk die Ordnung der Gemeinde zu übernehmen. Die Gemeinden in eine rechte Ordnung zu setzen. Aus diesem Volk, aus den Christen, solche zu suchen, die ein ganz anderes Zeugnis abgeben und damit tauglich sind als Älteste. Es zeigt, wie solide und zuverlässig Paulus diesen Titus hält. Titus ist standhaft in der Lehre, hingegeben für die Gemeinde und er weiß um die Wichtigkeit von geordneten Gemeindestrukturen. Titus lässt sich nicht leicht betrügen, er lässt sich nicht leicht einschüchtern oder weichklopfen, er ist in der Lage, wenn es sein muss, streng zurechtzuweisen, doch das Ganze zum Wohl und zur Ordnung der Gemeinde Christi. Und Titus hat seine Aufgabe erfüllt. Geordnete christliche Gemeinden entstanden unter diesem unordentlichen Volk. Er hat solche gefunden und angeleitet, die geeignet waren als Gemeindeälteste. Und in Kreta war ihr ordentliches Lebenszeugnis von einem noch bedeutenderen Wert. Auf Kreta lernen wir etwas von dem Segen der Zuverlässigkeit, auch unter widrigen und unbequemen Bedingungen. Titus war ein Mann, der zu Ende brachte, was ihm aufgetragen wurde und dabei den Segen und die Kraft von Gott erfuhr. Das, was nötig war, um in Ordnung zu bringen, was noch mangelte. Viertens, tapfer in Nikopolis. Am Ende des Titusbriefes bittet Paulus seine Mitarbeiter Titus, ihn in Nikopolis zu treffen. Titus 3, Vers 12. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Nikopolis liegt in Westgriechenland und wir wissen nicht mit Sicherheit, ob Titus und Paulus sich tatsächlich dort getroffen haben, wie Paulus es sich hier gewünscht hat. Allerdings zählt Nikopolis zu den frühen christlichen Städten und es wird weitgehend vermutet, dass Titus der Bitte von Paulus tatsächlich nachgekommen ist. Nikopolis heißt Stadt des Sieges oder Siegesstadt. Octavian, der uns besser als Kaiser Augustus bekannt ist, hat diese Stadt aufgebaut als ein Zeichen seines Sieges über die Flotte von Marcus Antonius und Kleopatra. Diese Stadt sollte ein Ehrensymbol für den römischen Kaiser sein und gleichzeitig wurde die Stadt als ein sogenanntes Amphiktyonie-Zentrum eingesetzt. Das bedeutet, diese Stadt war verantwortlich für die besondere Verehrung des Götzen Apollon, dessen Tempel in der Nähe stand, was auch zum Zentralheiligtum der Nachbarstaaten gesetzt wurde. Also sie waren verantwortlich, dieses zentrale Heiligtum in dieser ganzen Region zu unterhalten, zu fördern, was damals als eine besondere Ehre bestand. Es war also ein Symbol zur Ehre des Kaisers und zur Ehre des Götzen Apollon. Selbst von Nero, von Kaiser Nero wird berichtet, dass er Nikopolis besuchte, um dort Festspiele auszurichten. Und Paulus denkt sich, hier werde ich mit Titus die Ehre Christi aufrichten. Hier, wo der Kaiser und wo der Götze Apollon geehrt wird, oh, hier will ich die Ehre Christi aufsetzen. Wer kann mir helfen? Ach, ich schicke einen der anderen Mitarbeiter nach Kreta, damit Titus mit mir kommen kann. Nach einer Überlieferung wurde Paulus in dieser Stadt Nikopolis schließlich erneut verhaftet und daraufhin dann auch in Rom hingerichtet. Wenn Titus tatsächlich mit Paulus dort wirkte, dann lernen wir etwas von der Tapferkeit des Titus. Das entspricht nicht den modernen Missionsstrategien, in ein Gebiet zu evangelisieren, das das Symbol für den Kaiserkult und den heidnischen Götzendienst steht. Doch genau dort suchen sie die Ehre des auferstandenen Christus aufzurichten. Titus ist tapfer. Er hat die Ehre Christi vor Augen. Und auch wenn er macht sich nicht viel aus der Ehre von Menschen. Er hat seine Treue, seine Zuverlässigkeit, seine Glaubensstärke, aber auch seine Liebe zur Gemeinde unter Beweis gestellt. Und Paulus sucht ihn auf, zu sagen, komm mit mir nach Nikopolis. Fünftens, selbstständig in Dalmatien. Als letztes hören wir von Titus im letzten Brief des Paulus, dem zweiten Timotheusbrief. Paulus schreibt ihn kurz vor seiner Hinrichtung. Er befindet sich in Gefangenschaft in Rom und er weiß, dass er bald hingerichtet wird. Er bittet Timotheus, schnell zu kommen und erzählt auf, wo die anderen Mitarbeiter sind, die bei ihm in Rom gewesen sind. Und dort schreibt er in 2. Timotheus 4, Vers 9 und 10, beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Es scheint also, dass Titus mit Paulus noch eine Zeit in Rom war. Vielleicht hat er ihn gleich mitbegleitet, als er verhaftet wurde in Nikopolis. Wir wissen es nicht genau, aber nun ist Titus weitergereist, um das Evangelium an einem Ort zu predigen, in dem der Name Jesu Christi noch nicht bekannt war, nach Dalmatien. Dalmatien liegt am Adriatischen Meer im Gebiet des heutigen Kroatien, Bosnien und Albanien. Und hier hatte noch niemand vorher missioniert. Titus schien hier Pionierarbeit zu leisten. Doch wie könnte es anders sein? Der kroatische Strand, der heute ein beliebter Ferienort ist, hatte im ersten Jahrhundert einen sehr schlechten Ruf. Die illyrischen Stämme, zu denen die Dalmatier gehörten, waren ein sehr kämpferisches und unbeugsames Volk. Sie waren gefürchtete Seeräuber und kämpften erbittert gegen die Mazedonier und in vielen Aufständen und Schlachten auch gegen die Römer. Erst Anfang des ersten Jahrhunderts konnten die Römer das dalmatische Volk besiegen, weil sie so kriegerisch waren. Ein Zeitzeuge beschreibt die Kämpfe als die härtesten römischen Kämpfe seit dem Punischen Krieg. Und es kursierten schreckliche Geschichten über die Dalmatier. Plinius der Ältere, ein römischer Gelehrter, schrieb, dass die Menschen töten konnten, bloß indem sie sie längere Zeit fest anstarrten. Und außerdem hielt sich das Gerücht, dass die Dalmatier zwei Pupillen in einem Auge hätten. Titus ist also zu den kämpferischen, barbarischen, zu den gefürchteten Dalmaten gereist. Dort sollte der Triumph Christi bekannt werden. Er ging zu den Barbaren, zu diesem Kriegsvolk, zu den Unbeugsamen, um ihnen zu verkünden, dass all ihre Stärke nicht ausreicht, um den Zorn Gottes zu entgehen. Er wollte ihnen predigen, dass sie Sünder sind und die Gnade der Vergebung brauchen, die nur Jesus Christus ihnen geben kann. Der Gott, der Mensch wurde, um für Sünder zu sterben, um mit seinem Opfer Vergebung zu erwirken und den größten Sieg zu erringen über Hölle, Tod und Teufel. Nur in diesem Gekreuzigten finden auch die Dalmatier Rettung. Es gibt leichtere Aufgaben als diese. Doch auch hier wissen wir aus der Geschichte, dass das Christentum sich schon sehr früh in der Provinz Dalmatien ausgebreitet hatte. Schon Ende des ersten Jahrhunderts gab es in Dalmatien Gemeindeälteste, die unter Kaiser Trajan den Märtyrertod erlitten. Offensichtlich war Titus sehr schnell erfolgreich darin, auch dort Gemeinden zu gründen und solche, die bereit waren, um ihres Glaubens willen zu sterben. Als Paulus also endgültig in Rom gefangen war, machte sich Titus selbstständig und mutig auf, um bei einem der gefürchteten Stämme des Mittelmeeres das Evangelium Christi zu verkünden. Er konnte eigenverantwortlich und tüchtig die Missionsarbeit von Paulus fortsetzen, als er gefangen war und den Tod erwartete. Ich glaube, Titus war wohl der tüchtigste und vielleicht wirkungsvollste Mitarbeiter des Paulus, der, dem er am meisten zutraute und vertraute. Paulus nennt Titus in 2. Korinther 8 meinen Gefährten und in Kapitel 12 einen, der im selben Geist wandelt, in denselben Fußspuren. Mehr als alle anderen Mitarbeiter war Titus fähig, die Missionsarbeit von Paulus nach seinem Vorbild weiterzuführen. Und das war für Paulus sicherlich ein großer Trost, gerade als seine Hände gebunden waren, als er merkte, mein Lauf ist beendet. Nach der Tradition hatte Titus ein langes Leben. Der Überlieferung zufolge starb Titus im Alter von 94 Jahren auf Kreta, wohin er am Ende seines Lebens zurückgekehrt sein soll. In der Kirche in Heraklion auf Kreta wird in einem großen goldenen Gefäß angeblich der Schädel des Titus aufbewahrt. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber nicht der Behälter seines Schädels als Reliquie, sondern sein Leben war ein nützliches Gefäß zur Ehre des Herrn. So wie Paulus schreibt, wenn nun jemand sich reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Das wollen wir vom Leben des Titus lernen. Um ein Gefäß zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus zu sein, lasst uns standhaft in der Lehre sein. Lasst uns hingegeben und liebevoll in der Gemeinde dienen. Lasst uns zuverlässig und treu arbeiten in der Verantwortung, in der wir stehen. Ob im Beruf, in der Erziehung, in unserer Partnerschaft. Lasst uns tapfer sein, auch in Bedrängnissen und widrigen Umständen. Und wenn die Zeit es erfordert, auch selbstständig vorangehen in dem Werk, zu dem Christus uns ruft. Er ist es, der uns als Werkzeuge befähigt und bereitet. Das soll unser Ruhm sein. Ein Leben zur Ehre unseres Herrn. Amen.